Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Thema diesmal die Deutsche Bundespost.
Ja.
Ich weiß gar nicht, seit wann heißt die denn nicht mehr Deutsche Bundespost und ist nicht mehr so ein Beamtending? Das war die Regierung Schröder-Fischer, die das geändert hatten, oder?
Das war diese großartige Regierung Schröder.
Wir sprechen uns noch. vor 20, 25 Jahren ungefähr hat das geendet.
So auch und mit der Telekom.
Es fühlt sich so an, als wäre es 150 Jahre her.
Ja, Bundespost. Aber es hat zwei Dinge gegeben. Also einmal dann Post und DHL und eben die Telekom. Und früher war das alles in einem Laden. Das ging auch ganz prima. Wenn ein Telefon kaputt war, dann kam ein Mann von der Post und hat dir ein neues Telefon gegeben. Also es war
dafür durftest du aber auch nicht einen Anrufbeantworter anschließen an deinen Telefonanschluss. Der musste schon eine fernmeldetechnische Zulassung haben. Ansonsten hast du dich, glaube ich, sogar strafbar gemacht.
Und das Schöne war, das Schöne war eben, wir mussten die Briefmarken noch lecken auf der Rückseite, damit sie auf den Brief auch pappten.
Profis hatten so ein kleines Schwämmchen in so einem grünen Gummiteil in der Ecke stehen.
Mit einem roten Schwamm.
Genau.
Und wenn du bei Beamten warst, dann hatten die nicht nur Ärmelschoner, sondern auch diesen etwas feuchten und ziemlich widerlichen nassen Schwamm, mit dem sie dann ihre Post machten und frankierten und dann in einen großen Stapel steckten und dann irgendwann zur Poststelle brachten. Aber das, was dahinter steckte, ist ja, wie machst du Kommunikation in einer Gesellschaft über weite Strecken?
Ja.
Das ist schon ein Problem, was ja lange Zeit einfach nicht lösbar war. Also die Indianer haben Rauchzeichen gemacht, wenn ich Karl May glauben darf. Und wir haben auch früher schon vermutlich reitende Boten gehabt, also den ich jetzt so gerade Philippides, der soll angeblich von Marathon gelaufen sein, die 49 Kilometer nach Athen. Und wahrscheinlich hat er das gar nicht gemacht. Wahrscheinlich ist er nach Sparta gelaufen und er hieß auch nicht Philippides, sondern ganz anders. Ja. Aber immerhin, es gibt den Marathonlauf, der auf ihn zurückgeht. Und
Semaphore werden wir benutzt haben, auch vor wahrscheinlich Tausenden von Jahren schon.
Absolut.
Also was dann irgendwann ins Flaggenalphabet übergegangen ist.
Irgendwie sowas. Ja. Das heißt, du schickst einen los mit einer Botschaft in der Tasche, der reitet ab und kommt 8 Wochen später irgendwo an und ist dann ist die Botschaft aber schon veraltet. Also es war, ich sag mal so, die Zeiten waren etwas entspannter und man hat auch eher Geduld gehabt, wenn man auf eine Antwort gewartet hat und nicht wie heute bei E-Mails, die nach einer halben Stunde nicht beantwortet und dann sofort in den Mülleimer verschwinden. Also das waren wirklich andere Zeiten und es gab diese Art von Kommunikation wirklich über einen ganz, ganz langen Zeitraum bis zum Ende des Mittelalters in Europa. Und als das aufhörte, veränderte sich auch das Leben. Das ist ein richtiger Gamechanger gewesen, weil du musst dir mal vorstellen, du sitzt irgendwo, ich sag mal in Kiel, ja, und du hast keinerlei Kontakt zu Leuten außerhalb, ich sag mal, einem Umkreis von 10, 15 Kilometern.
Ja.
Wenn du nach München wolltest, dann musst du, ich weiß nicht, 20 Pferde haben, die sie auf der Strecke dahin irgendwie wechseln kannst.
Du meinst, wenn du eine Nachricht nach München oder wenn du selber
Als Mensch dahin.
Ja,
das hängt ja miteinander zusammen. Oder wenn du eine Nachricht dahin schicken wolltest, das ist ja abenteuerlich, was das für einen Aufwand bedeutet. So. Und das haben natürlich auch die damaligen Könige und Kaiser gemerkt und Potentaten. Und der Erste, der gesagt hat, ich muss irgendwie das gucken, dass das irgendwie anders geht, das waren die Habsburger, weil die Habsburger aufgrund von dynastischen Zufällen und einer weitreichenden Heiratspolitik mehrere Zweige hatten und einer dieser Zweige herrschte in Spanien und der andere über das Heilige Römische Reich. Und dann hat also der eine gesagt, also der in Wien saß, wir müssen irgendwie miteinander kommunizieren. Ich brauche jetzt jemanden, von dem ich verlässlich gegen Geld weiß, dass der meine Informationen, meine Dokumente, Siegel und kleinere Geschenke wirklich sicher zu dem spanischen Bruder sozusagen bringt, der also in Madrid hockt. Kann man sich ja vorstellen, von Wien nach Madrid, das ist eine ordentliche Reise. Und das war tatsächlich dann der erste Auftrag, den der, ich sag mal, Namensgeber Taxis bekommen hat. Und der organisierte das also mit, ich sag mal, einer Kette von Reitern. Und das wurde dann so nach und nach professionalisiert mit Stationen. Dann standen an den Stationen Pferde, die also versorgt wurden, die einfach immer fit waren und reiten konnten. Da konnte man Post abgeben, aber nur als Adliger oder aus dem Königsgeschlecht. Die wurde dann mitgenommen, wurde auch wieder zurückgenommen. Also es waren so die erste, ich sag mal, der erste Briefkasten stand ja. auf einmal da. Aber das war nur für Leute gedacht, die sozusagen aus dem Hochadel kamen, also Könige und Fürsten etc.
Okay, noch nichts für die Öffentlichkeit,
anderen, ja? Nein, die anderen durften das nicht. Und das wurde dann auch tatsächlich vertraglich richtig festgelegt. Und zwar mit einem Vertrag, der erste, der so bekannt geworden ist, ist von 1505 zwischen Philipp dem Schönen, das war der König von Kastilien und Leon, also Spanien, und Franz von Taxis. So, und in diesem Vertrag 1505 wird Franz von Taxis beauftragt, ausschließlich königliche Post zu transportieren. Da wurde genau festgelegt, keine Post von Allgemeinheit, nur für die Herrscherfamilie aus dem Hause Habsburg. Da wurde genau gesagt, welche Routen zu reiten seien, wie viele Stunden oder wie viele Tage das dauern durfte. Und, das ist auch ganz interessant, es wurde festgelegt, dass die Reise- und Auslieferzeiten im Sommer anders sind als im Winter. Da hat man dann schon eingerechnet, okay, im Winter dauert es ein bisschen länger. Und dann muss man einfach 2-3 Tage mehr einrichten sozusagen. Mhm. Und erst nach und nach kam es dann dazu, dass es auch für die Allgemeinheit, insbesondere für, ich sag mal, Firmen oder Betriebe so wurde.
Menschen mit Geld.
Dass die dann ihre Post oder ihre Briefe mit der Post wirklich transportieren sollten. Also sollte man da nicht mehr eigene Reiter losschicken, sondern man sollte es mit der Post machen. Und was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, und das ist jetzt eine Gretchenfrage, die können wir mal an die Community geben, ist die Taxe, mit der wir heute von A nach B fahren, zurückzuführen auf die Taxis, die zum ersten Mal Dinge von A nach B fuhren, auch Menschen? Oder kommt es aus dem lateinischen Taxare? Nämlich, wir haben ja auch im Taxi ein Taxometer, das taxiert den Wert der Leistung, die der Fahrer macht von A nach B in Euro und Cent.
Ich würde sagen, es kommt vom Taxieren, weil bevor ja. es Taxi hieß, gab es diese Dienstleistung schon, aber sie wurde nicht Taxi genannt, sondern Droschke. Und das Taxi ist die Benzindroschke. Also ich würde ich jetzt so herleiten.
Ja, gut, okay. Also wir können ja mal fragen. Was mich jedenfalls auch in dieser Folge gewundert hat, warum heißen die eigentlich Turn und Taxis?
Dann haben sie ihr Imperium vergrößert.
Da wäre noch ein Herr Turn dazugekommen.
Oder eine Frau.
Nee, es wäre damals immer Herr Turn. Ich weiß, was willst du denn? Jedenfalls der Fußballreporter Turn und Taxis, der kommt aus dieser Familie. Und der bei Sky Fußballspiele kommentiert hat. So, und jetzt habe ich mich gewundert, weil nämlich die haben irgendwann um die Mitte des 17. Jahrhunderts haben die Taxis den Wunsch geäußert, in den Hochadel aufgenommen zu werden, also Fürsten und Herzöge. So, und dann hat der damals amtierende Familienälteste darauf gedrängt, einen Genealogen anzustellen, der herausfinden sollte, ob es in dieser Familie früher, ganz früher, irgendeine, ich sag mal, hochadlige Einfluss gegeben hat oder war schon mal jemand sozusagen im Hochadel vor uns.
Grabt mal und so jetzt, tief, bis ihr jemanden genau. findet, der irgendwann mal ein Schloss betreten hat.
Genau, weißt du was? Und dann haben die tatsächlich einen von Thurn gefunden, aber leider, oder der wurde irgendwo erwähnt, aber es gibt keine Urkunde über diesen von Thurn. Und damit sind die aber mit der Erwähnung sind sie dann also zum König oder Kaiser, weiß ich gar nicht genau, und haben dann beantragt sozusagen, dass sie in den Hochadel aufgenommen werden mit dem Namenszusatz Turn und Taxis. Und daher kommt der Name Turn und Taxis. Also es war nicht eine zweite Person, die in die Familie eingeheiratet hat, sondern...
Ist auch nicht mitgerechnet. Ja.
Ich auch nicht. Da muss ich auch wirklich sagen. So, also ich hatte ja eben gesagt, dass das anfangs nur für die Könige gegolten hat. Ab 1530, also 20, 25 Jahre später, wurde dann auch die herkömmliche Post eingestellt. Es ging sogar so weit, dass der Transport von herkömmlicher Post bis dahin verboten war. Ja, und das wurde erst geändert, als sich die Menge der Postsendungen derart drastisch erhöht haben, weil nämlich noch eine zweite Sache dazu kam, auf die ich sofort komme, dass es nicht mehr zu verhindern war, dass diese Menge an Post irgendwie professionell, ich sag mal, verbreitet und weitergegeben werden musste. Es gab von Anfang an normale Sendungen, da musste man nur an bestimmten Tagen reiten und austragen. Und es gab Eil- und Sondersendungen, die mussten sofort weitergeleitet werden. Also ähnlich wie heute. Und seit diesem Jahr 1530 gibt es regelmäßigen Postverkehr auf unserem Kontinent. Und 10 Jahre später gab es noch ein kaiserliches Dekret und da wurde den Kaufleuten verboten, eigene Reiter oder Boten loszuschicken. Es sollten alle Briefe und alle Dokumente mit der Post verschickt werden.
Ja, klar, deswegen, sie haben sie auch alle aufgemacht und gelesen. Ne? Dann ist natürlich zentrale Intelligenzagentur.
Ja, und es rieben sich die kleinen Finger wegen der Kohle, die man damit verdienen kann. Ja, ja, ja. Also es waren mehrere Interessen sozusagen übereinander gelandet. Aber das, was ganz wichtig war zu der Zeit, was eben auch das Postwesen dramatisch aufgewertet hat, war die Erfindung des Buchdrucks. Jetzt konnte nämlich zum Beispiel Martin Luther, von dem wird ja immer gesagt, er habe seine Thesen an die Wittenberger Kirchentür geknallt. Mhm. Das ist Quatsch. Er hat seine Thesen mit der Post verschickt.
Den ersten Buchclub.
Ja, und er hat einfach gesagt, also er hat sie verschickt einfach, denn den Zettel, er hat den drucken lassen bei sich um die Ecke. Mhm. Und, ja, genau, bei sich um die Ecke. Und hat ihn dann in den Süden Deutschlands, da hatte er Freunde hingeschickt. Und diese Idee, dass er das an die Schlosstür genagelt hat, das sieht natürlich Hammer aus. Keine Frage. Ja, dieser schwarz gekleidete Mönch mit dem Hammer an der Tür und bum, bum, bum. Das ist aber vermutlich eine Vorstellung von Thomas Münzer gewesen, ja, der ja der Radikalere von beiden gewesen ist und der so ein Sozialreformer, Sozialrevolutionär, muss man sagen, gewesen ist. Und der sagt, also das passt besser dazu, wenn der kraftvoll den Nagel in die Schlosstür treibt, Kirchentür. Es wäre allerdings dann zu Folgendem gekommen. Er hat das ja 1517 gemacht, am 31. Oktober, wie wir wissen. Er wäre vermutlich verhaftet worden und er wäre vermutlich der Ketzerei angeklagt worden. Und wenn man sich die Ketzerprozesse jener Jahre anschaut, dann wäre das für den armen Martin Luther nicht gut ausgegangen.
Und heute gäbe es keine Protestanten. Ja.
Und heute gäbe es wahrscheinlich doch Protestanten, weil die katholische Kirche, nein, das war noch die römische Kirche zu der Zeit für viele Christen nicht mehr attraktiv war. Die waren einfach so verweltlicht und so geldgeil. Also selbst der dümmste Christenmensch, der also auf dem Marktplatz von Wittenberg und anderen Städten von so Typen wie Johannes Tetzel angesprochen wurden, der also denen gesagt hat, wenn du hier jetzt einen Groschen reintust, was viel Geld war damals, dann sind alle Sünden der noch nicht geborenen Babys von dir getilgt, dann sind alle Sünden getilgt, die die Großväter und Urgroßväter mal irgendwann gemacht haben. Und da haben die irgendwann gesagt, weißt du, das ist doch alles scheiße.
Dann sind irgendwann merkt jeder den Beschiss. Ja.
Genau, und dann sind die dahin und haben das dann gemacht, haben so einen Zettel bekommen, da stand das dann auch noch drauf. Und dann sind die zu Luther in die Weichtiger und haben gesagt, hören Sie mal, ich habe hier jetzt so einen Zettel gekriegt. Das hat den derartig aufgeregt, dass der diesen ganzen Zirkus angefangen hat. Ja. Das war wirklich, das kann man sich auch gut vorstellen. Der hat das vor der eigenen Kirchentür erlebt. Das so, aber der Hintergrund ist sozusagen, es konnte gedruckt werden.
Ja.
Man kann die Erfindung des Buchdrucks in Europa, und das war Johannes Gutenberg, die Chinesen konnten das schon vorher, das weiß ich, aber in Europa war das bis dahin nicht bekannt oder wurde nicht praktiziert, dass du also mit freien Buchstaben sozusagen, also zusammensetzbaren Buchstaben, auf einmal anfangen konntest, Bücher zu drucken und die auch noch zusammengebappt kriegtest, also genäht. Mhm. Das ist eine Revolution gewesen, die der digitalen Revolution gleichkommt, weil jetzt auf einmal konnte das, was Luther gesagt hat und gedacht hat, konnte er schriftlich festhalten und in der Welt verschicken, mittels der Turn- und Taxis oder der Taxis da noch, die Post machten. So, und jetzt verbreitet sich für damalige Verhältnisse in Windeseile das, was ungefähr 150 Jahre vorher in England John Wycliffe auch schon gedacht hat. Das war ein Reformer, der Anglikaner, das war noch die katholische Kirche oder römische Kirche, der die fast gleichen Ideen von Luther hatte, aber völlig vergessen war zu der Zeit, weil er seine Ideen eben nur erzählen konnte. Er konnte das auch aufschreiben. Er konnte auch einzelnen Leuten Zettel in die Hand drücken, aber er konnte es eben nicht drucken. Ja. Und als das passierte, war klar, jetzt gibt es eine Revolution. Weil jetzt konnten auf einmal alle Leute was drucken und verschicken und Meinung machen und so weiter. Deswegen,
aber das kann ja nun nicht im Sinne des Königs gewesen
gar nicht,
sein.
Gar
Warum nicht. Hat er das nicht unterbunden?
Hat er doch. Ich wollte es ja gerade sagen, weil die eine Seite der Medaille war der Buchdruck und die andere die Zensur.
Ah.
So, das heißt, es wurden dann auf einmal Zensurgesetze erlassen und dann gab es alleine der Religionsstreit ist ja im Grunde genommen verschriftlicht gewesen, weil da wurden dann Briefe geschrieben, da wurden Texte gemacht, also die berühmten Bücher von Luther, die Reden an den christlichen Adel deutscher Nation zum Beispiel, wo die Freiheit des Christenmenschen gegenüber allem drinsteht. Was dann Thomas Münzer dazu genommen hat, die Bauernkriege anzufangen. Also ich meine, überlegt mal, was das für Konsequenzen hatte. Und natürlich sitzt dann irgendwo in Rom der Papst und sagt sich so eine Scheiße. Da kommt jetzt so ein dicker Mönch aus Wittenberg und erzählt irgendwas. Und das ist das Gegenteil von dem, was ich immer erzähle. Und der verbreitet das auch noch. Der muss weg. Das war doch klar für den Papst. Der musste weg. So, und dazu kommt dann, und das kann man ja alles wunderschön auch in meinem neuen Buch nachlesen, das mittlerweile erschienen ist hoffentlich, nehmen jetzt die Landesfürsten diesen Streit, der verschriftlicht ist und der durch die Lande geschickt werden kann, zum Anlass, Opposition gegen Papst und Kaiser zu machen. Und damit ist die Religion Teil der Politik geworden. Und zwar innerhalb von ein paar Jahren.
Und wer ist schuld? Die Post.
Nicht die Post, aber der Buchdruck und die Post. Und die Verbreitung von alternativen Meinungen über den Kontinent hinweg. Und das ist etwas, was natürlich bis zum heutigen Tage so ist. Und zwar in drastischer Form. Weil jetzt hast du, wir machen mal einen gewaltigen Sprung von Luther zu uns. Wir haben die Post. Die wird zerschlagen, weil es ein Staatsbetrieb war. Und es gab ja diese Idee, man müsse alles privatisieren, um Geld in die Kassen zu kriegen. Das diskutieren wir jetzt nicht. Und daraus wurden zwei Zweige, einmal Briefpost und Paketpost und auf der anderen Seite die Telekommunikation. So, und daraus ist dann irgendwann die digitale Kommunikation geworden, mit dem Ergebnis, dass die Post immer weiter verschwindet. Die gibt's bald gar nicht mehr. Die ist aus dem Straßenbild mehr oder weniger verschwunden.
Stimmt, alleine für Briefkästen muss man echt suchen. Genau. Also man muss wissen, wo einer steht, weil zufällig kommst du nicht mehr dran vorbei. Ja.
Genau, früher gab's an jeder verdammten Ecke eine Post. Und da war auch immer was
aber
los.
War auch immer geschlossen. Also da war vor allen Dingen so viel los, weil die nie auf hatten.
Ne? Ja gut, aber es waren immer Schalterbeamte da. Man konnte immer Briefmarken kaufen, die man noch lecken musste. Und
an der Wand hingen diese Terrorismusplakate, ja, genau, wo manche durchgestrichen waren. Fand ich immer total gruselig als Kind.
So, und das verschwindet immer mehr. Also wir machen ein ganzer Berufszweig oder eine Institution sozusagen wird ersetzt durch diese nicht mehr kontrollierbare digitale Kommunikation, die alles viel schneller macht, die Produktivität in einem unglaublichen Maße erhöht hat. Also wir produzieren heute mit viel weniger Menschen immer mehr Dinge. Ja. Die Gesamtzahl der Beschäftigten ist gestiegen, das weiß ich, aber die Dinge, die wir produzieren, ist auch gewaltig gestiegen. Also das hat etwas mit der Kommunikation und mit der schnellen Weitergabe von Informationen zu tun. Und die Post, wie gesagt, die hat jetzt die letzten Rückzugsgefechte und das geht nur dadurch, dass sie unentwegt das Porto erhöht und ihre Dienstleistungen gleichzeitig senkt. Mhm. Also es wird jetzt nur noch bei uns hier auf dem Land jeden zweiten, dritten Tag ausgetragen.
Okay.
Die Briefkästen, ich weiß, wo einer steht, der wird auch nur einmal am Tag geleert, nicht mehr dreimal.
Früher war immer noch mal so eine Abendleerung, so eine Spätleerung.
Genau. Wir haben keine Post in dem Sinne. Das ist in so einem Schreibwarenladen. Ja,
ein Bütchen in der Ecke.
Ja, ein Bütchen, genau. Ja. Also, das heißt, die Post, die 1950 nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland natürlich wieder gegründet wurde, also die Reichspost und die republikanische Post und die kaiserliche Post, das waren ja dann die Vorläufer. Davor gab es übrigens keine einheitliche deutsche Post, weil bis 1871 die Deutschen in vielen, 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 vielen kleinen Territorien gelebt haben und nicht in einem eigenen Staat, weder eine Nation waren, noch eine eigene gemeinsame Post hatten. Und auch viele andere Dinge nicht.
Wie die Post, haben die das denn gemacht dann? Also war da überall dann Ton und Taxis unterwegs? Und nee.
Doch.
Okay.
Natürlich, das war ein Monopol. Was meinst du, warum die so reich sind?
Ach so, okay. Ja gut, dann brauchten die einzelnen deutschen Länder ja auch gar keine eigene Post.
Naja, also die Post in dem Sinne wurde organisiert von den Turn- und Taxis. Natürlich gab es dann irgendwann auch mal andere, aber letztendlich ist die sind ja heute noch berühmt, die Turn- und Taxis.
Ja, vor allen Dingen, weil diese eine Frau mit diesem Nachnamen irgendwie ihren Rassismus seit 30 Jahren ins Fernsehen kübeln darf. Ansonsten würde niemand mehr von denen jemals was gehört haben.
Also. Ja, aber gut, es war so. Ich muss dir sagen, das war so ausdifferenziert, dass zwischen diesen einzelnen Territorien der Postverkehr, also das ich sag mal, grenzübergreifender Postverkehr war schwierig, weil da konnten die jeweiligen Territorien Steuern für nehmen oder Abgaben einkassieren.
Ja, stimmt.
Ja. Es gab unterschiedliche Art und Weisen, wie Post zu transportieren war. Es gab auch unterschiedliche Uhrzeiten. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ja, auf dem Gebiet, wo wir heute als Deutschland leben, gab es einen Zeitunterschied von 70 Minuten. Überleg dir das mal. Du bist in Kiel um 11 losgefahren und kommst in München um 8 an. Das ist doch alles Quatsch. So, und so haben wir aber gelebt oder unsere Vorfahren. Deswegen ist doch alles Müll, was da erzählt wird. Wir hätten eine gemeinsame tausendjährige erfolgreiche Geschichte. Das ist alles Quatsch. Das gab es einfach nicht. So. Also die Post gibt es tatsächlich, eine einheitliche deutsche Post gibt es seit der Gründung des Kaiserreichs 1871. Und da haben sie es dann natürlich staatlich gemacht. Da war es dann nicht mehr Thurn und Taxis.
Und aber wahrscheinlich Thurn und Taxis fürstlich entschädigt dafür, oder?
Oder sie sind irgendwann sicher fürstlich entschädigt worden. Das kann ich dir jetzt aber ehrlich gesagt nicht so genau sagen. Jedenfalls diese Taxis, die also ursprünglich, das kann ich aber noch erzählen, aus der Lombardei stammen. Und 1251 ist die Erbfolge sozusagen urkundlich begonnen. Und es gibt übrigens so ein kleines Örtchen, das erinnert auch daran, das heißt Cornello di Tasso. Mhm. Also da kommen die her und 1650 ungefähr werden die in den Grafenstand erhoben und da kommt also diese Adaption von den Turns dazu. Und aber natürlich ist Kommunikation und Weitertransport von Informationen so essentiell für ein funktionierendes Gesellschaftssystem, dass die Deutsche Post oder die, ich sag mal, der Transport von Informationen, auch heiklen Informationen in Privathand, finde ich nach wie vor kompliziert. Ich finde, das müsste man mal bedenken.
Ja,
aber es ist sowieso zu spät dazu.
Das erstens, zweitens, wer weiß, ob man dem Staat so trauen kann.
Na, jetzt wahrscheinlich nicht mehr nach der Wahl.
Das ich nicht, nehme ich zurück. Hellfeld, vielen Dank. Jetzt ist auch klar, wann wir aufzeichnen hier, ne?
Ja.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 31. März 2025 auf Deutschlandfunk Nova.
Ist nicht tot.